Sie hören heute den dritten Teil der Live-Aufnahme der Predigt von Evangelist Josef Schmid zu 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, den Versen 1 bis 17.
Wir lesen aus 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 17. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken lasst. Weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Ihr aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Amen.
Meine Lieben, Jesus ist Sieger bis in Ewigkeit. Ja, dass Jesus siegt, ist ausgemacht, auch wenn der heutige Text hinweisend auf die Endzeit doch größere Schwierigkeiten auch für uns Gläubige angibt. Ja, unser Herr Jesus Christus sagt sogar, und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Meine Lieben, wir werden heute einige schreckliche Sachen hören im Wort Gottes. Gott offenbart uns auch das Schwere, das auf uns zukommt. Aber immer wieder leuchtet durch alles Schwere hindurch, dass unser Herr Jesus Christus der Sieger ist, dass er bald kommt. Die Tage werden verkürzt, diese Endzeittage, von denen wir heute hören im 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 2. Sie werden verkürzt um der Auserwählten willen. Das bedeutet, dass die Auserwählten diesen Zeitpunkt noch auf dieser Erde sind. Das ist der beste Beweis. Und das sind Worte Jesu, an denen haben wir nichts zu rütteln. Er sagt, die Tage werden verkürzt werden um der Auserwählten willen. Wenn nämlich die Tage nicht verkürzt würden, dann würde kein Mensch selig. Da gingen alle verloren. Wir haben das letzte Mal nicht das ganze Kapitel behandelt, sondern nur richtig bis und mit Vers 5 und 6 und 7 wurden etwas angesprochen. Eines ist sicher, das steht am Anfang dieses Kapitels, inspiriert durch den Heiligen Geist, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lasst. Paulus hat die Sorge, die Thessaloniker könnten sich erschrecken lassen durch Begebenheiten, durch Endzeitzeichen. Wir werden von diesen auch noch weiter hören, vom Fürst dieser Welt, vom Antichrist, was da alles kommen wird. Paulus sagt ganz deutlich, über das Kommen unseres Herrn Jesus Christus und die Vereinigung der Gläubigen mit ihm, das heißt die Entrückung, die Zeit hier ist ganz klar abgesteckt. Da gibt es gar nichts zu rütteln, dass wir nicht im Ungewissen sein sollen. Die Thessaloniker sollen nicht verwirrt werden durch Worte oder sogar durch Briefe, die man sagen würde, sie wären von Paulus. Wir sind auch hier schon bei der Zeit der Thessaloniker. Verführung, Verwirrung, Durcheinanderbringen war immer wieder an der Tagesordnung. Er redet in Vers 4, dass der große Abfall kommt und der Menschen der Bosheit offenbar werde. Der Sohn des Verderbens. Also von einem Menschen der Bosheit redet er, oder von einem Menschen auch der Gesetzeslosigkeit, von Menschen, die sich an keine Ordnung Gottes mehr halten. In Vers 4, ich werde einige kurze Sachen noch wiederholen vom letzten Mal. Vers 4 heißt es, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottes Dienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Also der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes setzen und vorgeben, eben er sei Christus. Meine Lieben, ich möchte da ganz kurz über Auslegungen der heutigen Zeit etwas beifügen. Eine Auslegung sagt, Tempel Gottes, das kann ja nichts anderes sein als der Tempel in Jerusalem. Man wartet krampfhaft, bis vielleicht endlich die Iraner oder früher die Iraker eine Rakete auf dem Tempelberg setzen und die Moschee in die Luft sprengen. Und dann würden Israel den Tempel aufbauen, dann wäre Endzeit ein weiterer Schritt eingeläutet. Es kann sein, dass es so ist, aber es gibt noch eine zweite Auslegung diesbezüglich. Diese erste Auslegung hat den Nachteil, dass die Menschen krampfhaft darauf warten, bis endlich diese Bombe einschlägt oder bis Israel selber diese Moschee zerstört oder ein großes Erdbeben kommt und diese Moschee dort zerstört, damit Israel den Tempel wieder aufbauen kann. Wir wissen aber, dass es auch noch einen anderen Tempel gibt. Jesus sagte zum Beispiel, ihr könnt diesen Tempel abbrechen, und in 3 Tagen wird er wieder aufgebaut sein. In 3 Tagen, also nicht 30 Jahren. Die Juden wurden damals unvernünftig. Sie kamen durcheinander und sagten, was redet der für einen Quatsch? Ja, sie wollten sogar ihn töten, deswegen, weil er sagt er von diesem Tempel, wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Nun, es kann sein, wie auch der Staat Israel gekommen ist, dass der Tempel zu Jerusalem wieder aufgebaut wird. Wir haben in der Schrift aber noch eben nebst, dass Jesus von seinem Leib sprach, dass er der Tempel ist, der Tempel Gottes, haben wir auch in der Schrift noch andere Merkmale, die uns klar sagen, zum Beispiel in Epheser 2, 19, 22, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ferner lesen wir im 1. Korintherbrief 3, 16 und 17, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Oder 2. Korinther 6, 16, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.
Der Tempel mehr und mehr.
wir haben da verschiedene Schriftstellen, die sagen, dass wir, die Erlösten, die wiedergeborenen Christen, die in der Nachfolge Jesu stehen, als lebendige Steine zusammengefügt werden zum Hause Gottes, zum Tempel Gottes. Und das ist die Gemeinde Jesu Christi, meine Lieben. Diese zweite Auslegungsart können wir darin sehen, dass eben der Antichrist sogar sich in diesen Tempel, in die Gemeinde hineinsetzt, die der Tempel Gottes ist. Dass in der Gemeinde sich emporschwingt und sagt, so, da regiere ich. Wir werden sehen in unserem Text, in der Endzeit, wenn der Antichrist mal da ist, so geht alles gegen Jesus Christus. Der Antichrist ist der Gegner, der Gegenspieler Jesu Christi. Ist ein direkter Diener des Satans, ein Bestandteil des Satans. Wie Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, so schickt der Satan den Antichristen, um uns Christen zu vernichten. Es wird eine schreckliche Zeit der Verführung sein, der Unsicherheit vielerorts. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Dass sie nicht mehr den Herrn Jesus sich am ersten lieben, nicht den Nächsten lieben, sondern sich selber lieben. Nur noch für sich selber eingestellt sind. Eigene Vorteile suchen und nicht mehr das Reich Gottes. Die Verweltlichung in der Endzeit nimmt überhand. Ist erschreckend, wie auch unter Christen, wie in Gemeinden die Welt einzieht. Mit der Welt meine ich es nicht irgendwie Äußerlichkeiten, die spielen natürlich dann auch mit, sondern der Weltgeist, der Materialismus, der Ich-Geist, sich selber verwirklichen, das Streben nach Macht, das ist Endzeit. Nun, wir sehen, der Tempel Gottes kann auch die Gemeinde sein, wo plötzlich der Antichrist sich sogar erlaubt, oben in die Gemeinde einzusetzen. Nun, diese Auslegung hat etwas an für sich. Aber man kann sich die Frage stellen, ist nicht Jesus Christus das Haupt der Gemeinde? Ist er nicht der, der bis zuletzt diese Gemeinde durchträgt und festhält? Wir sagen ganz gewiss, der Jesus Christus bringt seine Gemeinde durch. Er verkürzt ja sogar die Tage um der Auserwählten willen, einerseits. Andererseits wird aber der Satan sich alles erlauben, um Jesus Christus in den Schatten zu stellen. In seiner Endphase wird der Feind, der Antichrist, so auftreten, als wäre er Gott, als wäre er Christus. Er wird auftreten, er will auch nicht einfach nur Herr, Fürst über die Welt sein, sondern er will unbedingt auch der Herr über der Gemeinde sein. Also ich glaube, dass dieses Emporschwingen möglich ist, einerseits, aber andererseits, der Sieg Jesu Christi, der steht über Satans Macht. Ein Hauch, sagt das Wort, und dieser Feind, dieser Antichrist ist weg. Aber er wird sich alles erlauben. Wir leben heute in einer Entwicklung im christlichen Abendland, wo die Gottlosigkeit, die Gesetzeslosigkeit überhand nimmt. Mehr und mehr. Der Mensch will machen, was ihm passt. Er merkt dabei nicht, dass er einen antichristlichen Geist als Herr hat. Dieser antichristliche Geist, der ist schon lange hier. Und das sagt auch unser Text. Es wäre falsch, wenn wir im Kopf hätten, der Tempel zu Jerusalem muss unbedingt gebaut werden, vorher kommt Jesus auf keinen Fall. Da setzen wir schon den Worten Jesu eine Grenze, wo er sagt, der Menschensohn kommt wie ein Blitz, plötzlich, unerwartet. Heute kann man sagen, ja gut, heute kommt er ganz sicher noch nicht. Steht dort noch eine böse Moschee. Zuerst muss ja dieser Tempel dann gebaut werden. Moschee muss zerstört sein, ein Tempel muss gebaut werden. dann sitzt dann sich der Antichrist sich rein. Also es hat noch Zeit. Nein, es hat keine Zeit. Unsere Zeit kann alle Zeit sein. Man muss nicht schwer krank sein und den Tod auf den Fersen haben, sondern jeder Mensch kann ganz unerwartet in Kürze dahingerafft werden. Dem Menschen ist einmal gesetzt zu sterben und hernach das Gericht. Was sagt das für uns Gläubige? Die einen legen aus, es gibt ein Preisgericht, das ist nur, dass man größer oder weniger groß belohnt wird. Die Bibel sagt aber, dass wir einst auch für jedes unnütz gesprochene Wort zur Rechenschaft gezogen werden. Ganz sicher sind wir auch in solchen Sachen nur durch die Gnade fähig für das ewige Leben, durch die Gnade Jesu Christi, durch die Reinigung durch sein Blut. Aber seien wir uns bewusst, es gibt heute so viele Christen, die leben saus im Braus, im Egoismus, suchen nur die eigenen Vorteile, tun, was gerade ihnen gefällt und vergessen völlig, dass unser Herr bald kommt. Wir können ganz sicher nicht bei der Entrückung eine große Sorgenlast mit in den Himmel nehmen. Die hält uns auf dem Boden. Sie hält uns am Boden wie Ehrsucht, wie Überheblichkeit, wie Hochmut. Wir Christen müssen demütiger werden, noch viel abhängiger vom Sohn Gottes, noch viel mehr uns erfüllen lassen täglich vom Heiligen Geist. Dass wir nach unserem Kopf denken, handeln, sondern dass wir unter der Führung des Heiligen Geistes, in der Kraft des Heiligen Geistes lebendige Zeugen sind, Jesu Christi, in dieser Endzeit. Wir hatten im Text noch eine andere schwierige Stelle, die oft so oder so ausgelegt wird, nämlich: Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Das Wort, darin wird viel schon geforscht, was ihn aufhält, den Antichristen. Nun, es gibt eine Lehre, die sagt, die Gemeinde wird entrückt vor den großen Trübsalen. Wieder andere sagen, die Gemeinde wird entrückt während den großen Trübsalen. Wieder andere sagen, die Entrückung ist erst nach den großen Trübsalen. Nun, wir müssen sehen, was die Schrift uns ganz genau sagt, auch hierin. Es ist hier eine Stelle, der Antichrist wird noch aufgehalten, nämlich, und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Die Thessaloniker haben ganz genau gewusst, was den Antichristen aufhält in ihrer Zeit. Heute weiß man das nicht mehr. Ich habe das letzte Mal gesagt, eine Auslegung heißt, ja, die Gemeinde ist das Hindernis oder der Prellbock, dass die Entrückung nicht stattfinden, dass der Antichrist noch nicht so auftreten kann, nicht offenbar werden kann. Wir haben aber in der Bibel keine einzige Stelle, die sie in irgendeiner Form bestätigt oder den Anschein gibt. Im Gegenteil, wir haben Schriftstellen, wo uns ganz klar sagen, dass eben, wenn die Tage nicht verkürzt würden, niemand selig würde. Und um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Also die Gemeinde als Hindernis, dass sie dann weggenommen wird, entrückt wird vorher, vor den großen Trübsalen, ist hier sicher nicht gemeint. Als zweites gibt es Auslegungen, dass das Hindernis, wie es damals war, das Römische Reich war, der römische Kaiser oder heute die Fortsetzung, die EU mit den Römerverträgen und so weiter, dass sie eben den Antichristen aufhalten mit weltlicher Macht und ihn zurückhalten. Und das hat einige Bibelstellen, die das bestätigen. Als Paulus von den Juden in Jerusalem umgebracht hätte werden sollen, da kam der römische Hauptmann und nahm ihn gefangen. Später kam er zu Festus in Gefangenschaft, aber der römische Kaiserreich bewahrte den Paulus immer wieder, mit dem die frommen Juden ihn umbringen wollten. Als weiteres, Paulus, als er geschlagen, gepeitscht werden sollte, berief er sich auf sein römisches Bürgerrecht. Man schlug ihn dann nicht. Meine Lieben, von wem wird eigentlich diese Welt regiert? Gottes Wort sagt, der Fürst dieser Welt regiert diese Welt. Wir haben zwei Reiche in dieser Welt. Einerseits das Reich Gottes, wo der Herr Jesus Christus Mittelpunkt ist und wir Gläubige gehören zu diesem Reich. Da haben wir das Reich der Welt oder des Fürsten dieser Welt, da haben alle anderen Platz, die Jesus ablehnen, die nicht annehmen. Darum ist es auch unsere Aufgabe, allen Menschen das Evangelium zu bringen, dass sie sich entscheiden können für oder gegen Jesus Christus. Es war ja so, als die Jünger aufsahen zum Himmel, wie Jesus emporgehoben wurde an Auffahrt, kam der Engel Gottes zu ihnen und sagte, was seht ihr so nach oben? Jesus wird wiederkommen, genau wie er gegangen ist in den Wolken. Oder als die Jünger wissen wollten, in der Apostelgeschichte 1, 7 und 6, wann wird das alles geschehen? Da sagt ihnen Jesus, es gebührt euch nicht, Tag und Stunde zu wissen. Meine Lieben, in der Endzeit werden viele Sonderlehren entstehen. Da haben wir auch diese zerrissene Christenheit. Man kommt ab vom Zentrum, nämlich Zentrum ist unser Herr Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Auferstandene und der bald wiederkommende Herr. Also diese zweite Meinung, dass das Römische Reich, damals wie auch heute, die Politik, die Macht der Staaten, der Herrscher, ein Band sein könnte, dass Antichrist kommt, das hält nicht ganz, weder im Wort Gottes, noch hält dies fest in der Praxis. All die machtherrschenden Staaten oder Welten sind im Reich der Welt, nicht im Reich Gottes. Aber alle Obrigkeit ist auch von Gott eingesetzt, sagt die Bibel. Also Gott steht auch da darüber. Und darum kann auch die irdische Obrigkeit, wie bei Paulus das oft der Fall war, weil es in der Apostelgeschichte der Fall war, die irdische Obrigkeit kann die religiöse Obrigkeit und die religiöse Beherrschungsmächte schon zurückdämmen. Ganz sicher, auch in der heutigen Zeit. Aber eben der dritte Punkt, den wir behandelt haben, Daniel-Buch, wo uns gezeigt wird, wie als er gebetet hatte, wurde sein Gebet sofort erhört. Aber das Eingreifen Gottes kam erst 3 Wochen später. Und der Engel Gabriel, der den Auftrag hatte, zum Daniel zu kommen, um ihm mal zu sagen, du geliebter Mann Gottes, dieser Engel Gabriel war gehindert, um zu kommen. Also wir sahen dort ganz genau eine Blockage in der unsichtbaren Welt. Er kämpfte zuerst mit dem Engel der Perser und später noch der Griechen. Er kämpfte und obwohl er der Erzengel Gabriel ist, kam er im Kampf allein nicht durch. Und Michael, auch ein Erzengel, kam ihm zur Hilfe und dann war der Weg zu Daniel, zum Beter, geöffnet. Meine Lieben, je mehr wir in der Fülle des Heiligen Geistes das Wort Gottes lesen, auf uns einwirken lassen und unser Leben dem Herrn Jesus Christus weihen, umso mehr erleben wir auch die jenseitige, unsichtbare Welt. Einerseits und andererseits die himmlische Heerscharen, die Macht Gottes auf der anderen Seite. Wir leben heute im Zeitalter von New Age. Man spricht wieder vermehrt auch von Dämonen, dämonischen Mächten. Ich erinnere mich gut, als ich zuerst, das erste Mal, einmal in einem afrikanischen Dorf war, in der Elfenbeinküste, wie eine ganze Nacht lang Dämonen vertrieben wurden durch Tanz und Lärm, Trommeln und so weiter. Es gibt heute praktisch kein Weltmensch, der nicht an Dämonen glaubt. Sogar die Massenmedien glauben an die Dämonen, dass es solche gibt. Unbekannte Phänomene, wo man einfach keine Antwort hat. Es gibt dämonische Welt, ganz sicher. Aber ebenso gewiss gibt es die göttliche Herrschaft in Engelscharen, eine Hierarchie auf Gottes Seite, wo Jesus der Siegesheld ist. Er ist das Haupt, er ist auch über die Engel gestellt. Er war eine Zeit lang unter den Engeln und jetzt ist er über die Engel gestellt. Wir leben in einer interessanten politischen Zeit. Wir haben erlebt, wie der eiserne Vorhang knallhart war, unmöglich, eine Mauer. Und plötzlich öffnete sich alles. Plötzlich kamen die Leute in den Westen, all diese Macht fiel. Stalins dämonische Macht, Satans Mächte, die die Menschen knechteten, in den Atheismus hineinzwangen, Kirchen schlossen, daraus Kaufhäuser machten, all diese Mauern fielen. Auf einen Tag. Man hat sich schon streiten wollen, waren es nun die Beter, die das geleistet haben, oder waren es die Ungarn, die die Grenzen geöffnet haben, oder waren es die Leute, die da drangen, die bereit waren, durchzudringen über Ungarn in den Westen. Ich muss sagen, nein, in diesem Moment hat der Engel des Kommunismus die Niederlage gehabt, den Sieg Jesu akzeptieren müssen. Da denkt man, die Sowjetunion, die war militärisch stark, die waren vor Amerika auf dem Mond. Und plötzlich, diese Macht, die zerfiel. Die zerfiel plötzlich, ohne Krieg. In der jenseitigen Welt hat der Kampf und der Sieg stattgefunden. Jesus ist Sieger. Merken wir uns das ganz fest. Oder in Ägypten, oder in Tunesien, oder in Jemen. Ach, es wurden schon jahrzehntelang Demonstrationen in diesen Ländern niedergemetzelt. Es funktionierte immer wieder. Die Herrscher konnten alles im Keim ersticken. Ja, warum plötzlich nicht mehr? Weil der Satans Engel über die arabische Welt erschüttert ist. Warum weiß ich nicht. Aber eines weiß ich ganz genau. Der Islam ist eine der größten antichristlichen Religionen. Die Posaunen in der Schweiz, in Deutschland, überall laut aus: Gott hat keinen Sohn. Allah ist der einzige Gott. Und die dummen Christen in Anführungszeichen im Abendland sagen: Wir haben doch alle denselben Gott. Wir meinen so anders. Es gibt nur einen Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der dreieinige Gott, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber der Teufel hat das ganz genau auch nachgeahmt. Das wird sich in der Endzeit noch mehr zeigen, im Antichrist. Nun, meine Lieben, ich glaube an das Wort Gottes im Buch Daniels. Ich glaube an das Wort Gottes im Lukas-Evangelium, was der Engel Gabriel zu Maria kam. Das sind Begebenheiten, meine Lieben, die wir nicht einfach wegdrängen oder mit unseren theologischen Einstellungen sagen können: Das verstehen wir jetzt nicht, unmöglich. Nein, es gibt ein Jenseits. Es gibt einen Kampf. Wir lesen in Hesekiel drin, und auch im Judasbrief, wie dieser Luzifer von Gott runtergeworfen wurde, der sich so sehr überhob. Aber er ist nicht vernichtet. Er ist noch da. Satan ist noch da. Aber Jesus ist Sieger, er ist größer. Wir verstehen die Weltgeschehnisse und auch die Geschehnisse in unserem eigenen Leben viel besser, wenn wir uns durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist erleuchten lassen. Nicht versuchen, durch menschliche Ideen oder menschliche Stützen eine Theorie, die uns verständlicher erscheint oder verständlich, fassbar und die Wahrheit dann bekämpfen, ohne es zu wollen.
Jesus ist Sieger, mit goldenen Lettern schreibt dies als Motto über den Tag. Jesus ist Sieger in Trübsal und Wetter, in allem Dunkel, das kommen mag. Ob uns wohl grauet in sternlosen Nächten, ob auch die Hölle noch wütet und schnaubt, Jesus ist Sieger in allen Gefechten. Ja, Jesus siegt, drum erhebe dein Haupt.
Thank you.
Jesus ist Sieger, mit goldenen Lettern schreibt dies als Motto über den Tag. Jesus ist Sieger, mit Trübsal und Wetter, in allem Dunkel, das kommen mag. Um uns wohl trauert in sterblosen Nächten,
Vers 7 heißt es, denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit oder der Gesetzeslosigkeit. Nur muss der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Wir haben diesen Vers jetzt nochmals erörtert. Wir sehen in der Bibel nirgends den Auftrag der Gemeinde, dass sie jetzt in der Endzeit so groß und stark ist. Und uns wird vielmehr eine Gemeinde gezeigt, die aufs Äußerste gequält, geprüft und verfolgt sein wird. In der Endzeit wird es sogar so weit kommen, dass der gläubige Christ nicht mehr kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen des Antichristen auf der Hand, auf der rechten Hand oder auf der Stirne trägt. Diese Zeit kommt. Die Bosheit diesbezüglich auch, ist auch heute schon da. Ich könnte euch ganz praktische Beispiele aufzählen, wie in der Wirtschaft, bei den großen Zusammenballungen, dämonische Mächte mitwirken, wenn Fusionen gemacht werden und Tausende von Arbeitnehmern einfach wegradiert werden oder wegrationalisiert, wie man dann sagt. Es entsteht Elend, es entsteht Armut. Diese armen Leute haben meistens Jesus nicht, kennen ihn nicht. Das ist begreiflich, dass da Hoffnungslosigkeit ist. Es ist auch begreiflich, dass viele Menschen dann lebensmüde werden. Ich denke, in der Schweiz gibt es prozentual mehr Selbstmorde als in Afrika. In Afrika, wo viel Armut da ist. In Afrika, wo sogar so viel Heidentum da ist. Und heute, wo man sich des christlichen Abendlandes rühmt, sind so viele verzweifelte Menschen, dass sie meinen, sie könnten das Leben auslöschen, dann wäre alles fertig. Auch da sind Mächte dahinter. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen. Durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Also, dieser Antichrist, der wird durch den Hauch des Mundes des Herrn Jesus erledigt. Aber erst in dem Zeitpunkt, merken wir den Zeitpunkt gut, nicht wenn wir leiden und viel beten, erst dann, wenn der Jesus wiederkommt. Dann haucht er diese Feindesmächte weg. Also wir sehen hier den Sieg Jesu Christi. Meine Lieben, wenn die Endzeit uns durch die Bibel und auch durch Ausleger als hart, als fast unmöglich überstehbar gezeigt wird, darüber steht für uns Gläubige immer wieder, Jesus ist Sieger. Das muss nicht da im Haus unbedingt nur stehen, sondern muss da drin sein, in unserem Herzen verankert, wenn wir geprüft werden, wenn wir verfolgt werden, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn der letzte Feind, das ist der Tod, uns auf den Fersen ist. Jesus ist Sieger, Jesus lebt. In ihm haben wir das ewige Leben, in ihm haben wir Frieden und Geborgenheit, in ihm haben wir ewige Liebe. Ja, uns wartet die Herrlichkeit, nicht Elend, nicht Feindesmächte. Nicht Dunkelheit. Meine Lieben, dieser Vers sollte bei uns eingeprägt sein. Ich bin mir ganz bewusst, jedes Einzelne von euch, wenn ihr wirklich Jesus Christus nachfolgt, ihr werdet in nächster Zeit noch viel mehr Schwierigkeiten bekommen. Ich habe hier und da seelsorgerliche Telefone, wo mir leidende Christen sagen, Herr Bruder Schmidt, beten Sie für uns. Es geht nicht mehr. Mit Jesus geht es immer. Es ist nicht Gottes Ziel, unsere Leiden, unsere Verfolgung, unsere Nöte wegzunehmen, sondern es ist Gottes Ziel, dass wir in diesen Prüfungen den Sieg Jesu Christi nicht nur erleben, sondern ihn auch proklamieren. Jesus ist Sieger über alles. Wenn Jesus wiederkommen wird, dieser Antichrist, er hat keine Macht mehr. Ein Hauch Jesu, fertig. Blicken wir doch noch viel mehr auf die Allmacht unseres Herrn Jesus Christus. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat alle Macht. Er ist mächtiger als der kommende Antichrist. Er ist mächtig als die jetzt schon bereits hier funktionierenden antichristlichen Mächte. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, das ist der Antichrist, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Also der Antichrist wird auftreten in großer Macht. Wir leben heute in einer Zeit, ich nehme jetzt mal nicht die UNO, nicht die Weltwirtschaft, sondern mal nur Europa. Europa, wir haben gesehen, der letzten Finanzkrise, wie Arbeitslosigkeit eintrat, wie nichts mehr funktionierte, ganz plötzlich kam das. All diese Sachen sind gesteuert durch den Bösen, der noch nicht offenbar geworden ist. Aber es kommt die Zeit, wo er auftreten wird. Ich verfolge gut die Politik der Europäischen Union. Die Entwicklung in den einzelnen Ländern, Frankreich, Deutschland, Italien, auch Griechenland und so weiter, oder Ungarn. Wir sehen eine Entwicklung der Ratlosigkeit, eine Entwicklung der Unsicherheit. Man meint, man hätte jetzt eine große Europäische Union, ein Gegenstück zu Amerika, das war der Sinn in der ganzen Sache. Plötzlich merkt man, Amerika ist auch gar nicht mehr so stark. Man merkt, wie China sich entwickelt, die asiatischen Länder kommen, wie China sich ausbreitet in den politischen und sozialen und wirtschaftlichen Einflüssen in ganz Afrika, in ganz Asien, in ganz Südamerika und auch in Europa. Schaut mal, was, wenn ihr im Kaufhaus was kauft, made in China, made in China. Gemacht, produziert in China. Wir werden abhängig, finanziell. Finanziell steht China gut. Die europäischen Staaten sind alle überschuldet. Auch die Schweiz. Wer hat uns das Geld gegeben? Die Ölscheichs, die Reichen der Welt. Das ist eine Entwicklung, wo das Christentum auch verdrängt wird. Der Antichrist, wenn er als Person da ist, er wird der Retter sein für unsere kaputte Weltwirtschaft, für die kaputte, zerrissene Weltpolitik. Er wird der Retter sein im ganzen Sozialwesen. Er wird mit großer Kraft auftreten können, Menschen finden, das ist jetzt Gott, das ist unser Retter. Und der Antichrist, heißt es hier, wird lügenhafte Zeichen tun, Zeichen und Wunder. Ich bin überzeugt, dass der Antichrist, wenn er da ist, über die Länder Europa, Afrika, Amerika, China regiert. Er wird der große Herrscher sein, voll Macht. Und er wird etwas leisten. Alle werden sagen, das ist unsere Rettung. Der ist es jetzt. Es werden ihm alle anhangen. Nur wir Gläubige nicht. Der Antichrist wird lügenhafte Zeichen und Wunder tun. Natürlich kann er auch Krankenheilungen machen, aber es wäre verkehrt, wenn wir jetzt bei dem stehen bleiben würden. Denn es gibt christliche Kreise, die sagen, ja, Krankenheilungen, da sind Feindesmächte im Werk. Jesus macht das heute nicht mehr. Doch, Jesus heilt auch heute. Auch Jesus gibt auch heute Machtpositionen, wo er Auserwählte von ihm einsetzt. Aber der Fürst der Welt, der Antichrist, wenn er mal da ist, er wird große Zeichen, er wird Wirtschaftswunder tun. Er wird plötzlich Sachen erfinden und sagen, wo die Leute sagen, jetzt haben wir zu essen. Sagte mir kürzlich jemand aus Ostdeutschland, als wir noch unter kommunistischer Herrschaft waren, hatten wir wenigstens alle etwas zu essen und Arbeit. Wir waren sehr arm, sehr geprüft. Aber heute, die Egoistischen im Westen, die sorgen für uns nicht. Sie nehmen sogar das Geld weg, das für uns bestimmt ist. Es wird lügenhafte Zeichen und Wunder sein. Das heißt nicht, dass die Zeichen und Wunder Lügen sind. Kürzlich sagte mir eine Frau am Telefon, Sie sind krank, gehen Sie mal zu der Frau in Rheinfelden. Die wird Ihnen helfen, Sie werden wieder gesund werden. Ja, eine Magnetopathin. Sie war so überzeugt und nennt sich Christin. Aber diese Frau kann so reden und so in Demut erscheinen und sagen, ich habe die Kraft Gottes. Sagte Simon der Zauberer auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 8. Und so wird der Antichrist eben auftreten und verführen.
Steht auf, ihr Gottes Zeugen, werfet hoch auf das Manier, lasst der armen Welt uns zeigen, unseres hohen Bundes Ziel, ja, in unseres Gottes Namen schwingen wir des Geistes Schwert, streuen aus den edlen Samen, bis sich alle Welt bekehrt. Seht, wie die Höllenmächte drohen unser Heiligtum, wie sie beugen unsere Rechte und die Wahrheit stoßen um, sollen unser Land verderben unter dieser finsteren Macht. Nein, wir siegen oder sterben, wir ziehen mutig in die Schlacht. Nun so lasst uns mutig streiten unter Jesu Kreuzes Wahn und auch in den schwersten Zeiten stets im Glauben gehen voran, so wird bald auf allen Höhen wehen unser Siegsmanier, und man wird's mit Augen sehen, der Immanuel ist hier.
Und mit jeder Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Er wird gezeigt, an wem dieser Antichrist Macht hat. Nämlich mit seiner Ungerechtigkeit verführt er alle auch zur Ungerechtigkeit. War lange so naiv, dass ich glaubte, dass wir eine Gerechtigkeit in Politik, Rechtsprechung in der Schweiz hätten. Das haben wir nicht. Es gibt gute Politiker, es gibt gute Staatsanwälte, es gibt gute Richter. Aber in der Endzeit nehmen die anderen mehr und mehr überhand. Das heißt die Ungerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit zeichnet sich als erstes bei denen aus, die verloren werden. Es wird uns genau beschrieben, welche da verloren werden. Die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Also sie nahmen die Liebe zur Wahrheit nicht an. Nun, was ist die Wahrheit? Ja, die Bibel sagt ganz klar, ja, der Sohn Gottes sagt uns klar, ich bin die Wahrheit. Wenn wir Jesus Christus nicht annehmen, so werden wir von dieser Ungerechtigkeit gefangen. Das heißt, wir kommen von dieser Ungerechtigkeit, die vom Antichristen ausgeht, gar nicht mehr frei. Das heißt, der Mensch wird gefangen sein in diese Ungerechtigkeit hinein, indem er sie selber tut und indem er sie anderen tut. Sie haben die Liebe zur Wahrheit, das heißt Jesus Christus, nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Der Text sagt uns ganz genau, es geht hier um das Errettetsein oder Nicht-Errettetsein. Also ganz genau ausgedrückt, alle, die die Wahrheit, das heißt den Herrn Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland und Herrn annehmen, die sind gerettet. Und die ihn nicht annehmen, die sind nicht gerettet und über die hat diese antichristliche Ungerechtigkeit Macht. Ja, und über uns Gläubige? Wir sind in Haiti auch Gläubige beim Erdbeben umgekommen. In letzter Zeit wurden in Indonesien ganze Kirchen während dem Gottesdienst überfallen. Die Leute niedergemetzelt und niedergeschossen. Wir haben im Hebräerbrief ganz klar 11, was Glaube ist. Wird aufgezählt, der Glaube von Abel bis hin zum Neuen Testament. Die Glaubenshelden, wie man sagt. Aber dann am Schluss kommt noch etwas vor. Die einen ließen sich töten, sie ließen sich zersägen, sie ließen sich zermetzeln, zerschneiden und so weiter, sie ließen sich töten, sie waren gemartert, sie ließen das alles zu, weil Gott sie verlassen hatte oder weil sie Jesus sie vergessen hatte. Niemals, sondern weil sie einen festen Glauben hatten an das ewige Leben. Nach dem Tod ist nicht fertig. Nach dem Tode haben wir das ewige Leben, werden wir alle Zeit bei Jesus sein. Ist das nicht wunderbar? Ganz genau gesagt, nach der ersten Auferstehung. Meine Lieben, die Jesus ablehnen. Jesus sagt selber, die nicht an mich glauben, die sind schon gerichtet, weil sie nicht an mich glauben. Nur der Glaube an den Herrn Jesus Christus bringt uns durch diese großen Trübsale hindurch, wenn wir nicht vorher entrückt würden oder werden. Meine Lieben, diese Endzeit zeigt weitere Sachen. Vers 11, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Man könnte meinen, all diese Ungerechtigkeit, die durch den Antichristen ausgelöst werden, dass ein Gericht ist gegenüber den Ungläubigen, die da mit hineingerissen sind, dass da einfach nur die böse Macht am Werk ist. Aber hier steht etwas anderes. Nämlich, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Also Gott sendet ihnen die Macht der Verführung. Ja, warum macht sowas Gott? Ich sehe oft Menschen, die haben im Geist ihr Glaubensleben angefangen, waren Segen und konnten Menschen für Jesus gewinnen. Und gegen das Alter hin, am Schluss des Lebens, frönen sie dem Fleisch, der Lust, der Eigenwilligkeit, wie die Welt. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass uns niemand aus der Hand Jesu reißen kann. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass uns nichts, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Hohes noch Tiefes, uns trennen kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Aber die Bibel zeigt uns ebenfalls, dass auch wir Gläubige Freiheit haben, Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen, uns durch den Heiligen Geist heiligen zu lassen, dass wir in der Heiligung leben. Kennt ihr jenen Bibelvers, was heißt, wenn du in der Heiligung etwas abgebaut hast, glaube nur, dass du doch errettet bist, dann hast du noch ein Schlupfloch durch das Hintertürchen. Gott lässt auch uns Gläubigen den freien Willen. Man kann das Leben in Saus und Braus gewinnen oder man kann sich selber im Namen Jesu überwinden, um Jesus zu dienen. Man kann so sagen, ja, jetzt bin ich so und so alt, jetzt habe ich die und die Rechte. Gott lässt uns frei zu machen, wie wir wollen. Aber das hat Einfluss. Wenn ein Mensch sich einmal bekehrt hat und er lehnt nachher im praktischen Leben Jesus ab, er ist nur glücklich, dass er errettet ist und in den Himmel kommt. Das sind die größten Egoisten. Haben die den Heiligen Geist nicht? Sind nicht von der ersten Liebe erfüllt? Sie stellen sich nicht unter die Königsherrschaft, unter den Herrn Jesus Christus. Machen, wie sie wollen, wie es ihnen gefällt. Ja, wie stehen die einmal da, wenn die Entrückung da ist? Ja, was geschieht mit ihnen vorher? Sie können diesem Geist des Antichristen nicht widerstehen. Sie sind schon bereits gefallen. Dann werden sie die Kraft auch nicht mehr haben, das Zeichen auf der Hand und an der Stirn abzuwehren. Meine Lieben, ohne Heiligung können wir das Reich Gottes nicht erwerben. Es gibt nicht eine Heiligung durch unsere eigene Kraft, dass wir in Gesetzlichkeit hineingeraten und da, sondern wir müssen uns immer wieder erfüllen lassen vom Heiligen Geist und uns das Wort öffnen lassen, uns dem Wort Gottes unterstellen, uns unter die Königsherrschaft unseres bald kommenden Heilandes stellen. Die anderen, die haben keine Probleme. Die werden in der antichristlichen Zeit sich noch wohlfühlen. Ja, ja, ist schön, jetzt gibt es endlich Ordnung. Jetzt haben wir endlich Frieden. Wenn noch einer die Welt beherrscht, gibt es keine Kriege mehr im Moment. Der wird die Kriege sofort auslöschen. Aber jeder Mensch, der nicht an Jesus Christus gläubig ist, das heißt Jesus Christus hat, der kommt unter diese Ungerechtigkeit und werden damit gerichtet. Und zwar damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Es gibt viele Christen, die machen Böses. Dann beten sie, Herr Heiland, reinige mich wieder mit deinem Blut. Und dann ist wieder alles fertig. Und schon haben sie das nächste Böse ausgedacht. Wir müssen innerlich uns reinigen lassen durch das Blut Jesu Christi. Wir müssen unser Herz beschneiden lassen, uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und dann leitet er uns, er bringt uns und er bewahrt uns. Wir gehören dann nicht zu jenen, die Gott dahin gibt. Das ist ein schreckliches Gericht Gottes. Vor der Entrückung, vor der ersten Auferstehung der Toten, dass diese Leute, die nicht glauben, in ihrem Ungerechtigkeitssinn weiter verharren, dem Antichristen weiter nachfolgen und ihm huldigen.
Sonne auf Sonne.
Vers 13 sagt uns, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, um Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit der Welt hat in der Heiligung. Durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Wir sehen, Paulus dankt für die Gemeinde in Thessalonik. Wir haben gehört, als wir den ersten Thessalonikerbrief behandelten, es war eine gute Gemeinde, die entstanden ist von einem kurzen Besuch, die dort Paulus hatte zur Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, wo er weg musste, weil er verfolgt wurde. Aber der Same ist geblieben. Thessalonik war eine, ich würde sagen, vorbildliche Gemeinde, die gefährdet war, wie jede Gemeinde, wie wir auch. Aber Paulus dankt für sie alle Zeit, für euch. Um Herrn, geliebte Brüder. Ganz sicher sind damit auch die Schwestern gemeint, aber in der damaligen Zeit waren ja die Männer, die das Sagen hatten. Die Frauen waren auch den Männern zugestellt. Das war auch im Judentum so und ist auch heute noch so. Wir sehen hier plötzlich eine andere Tonart. War das Harte, das Schlimme. Ja, vielleicht geht es euch wie mir. Es ist bald nicht genug von diesem Negativen, Schrecklichen, das kommt. Wir, wenn wir Jesus nachfolgen, in der Heiligung sind, dann haben wir untereinander ein herrliches Verhältnis. Wir danken füreinander und wir kritisieren nicht mehr einander. Entweder haben wir den Geist des Dankens oder des Kritisierens. Der Gläubige, der in der Heiligung steht, der kritisiert nicht, auch wenn andere Fehler machen. Sondern wir helfen denen, die Fehler machen, dass sie daraus herauskommen. Aber kritisieren, das hält nicht. Die Gemeinden im christlichen Abendland, auch die freikirchlichen Gemeinden, sind oft durchseucht von Kritikgeist. Das ist ja nichts anderes als eine Überheblichkeit. Das hatte mir kürzlich einmal ein Pastor gesagt, lieber Bruder Schmid, was muss ich machen? Ich predige jeden Sonntag, wir haben Bibelstunde, wir haben Gebetsstunden, alles läuft im Normalen. Ich glaube nicht, dass ich eine unbiblische Verkündigung habe, aber er sagt, ich predige die Leute an, ich schaue sie an. Sie sitzen da wie Holzklötze, es bewegt sich nicht. Der Heilige Geist kommt nicht in sie hinein. Da habe ich gesagt, die alle haben natürlich ihre eigenen Sorgen und vielleicht haben sie zu wenig Zeit, all die da, zu wenig Zeit, um Jesus nachzufolgen, weil sie den Pastor zu viel kritisieren. Das sind immer die Besserwisser, die es selber nicht können. Ne? Ja, wir müssen vor dem Herrn mal Rechenschaft ablegen, aber nun, die Thessaloniker gehörten nicht zu diesen, sondern zu den geliebten Brüdern und Schwestern, wo Paulus und eben auch Silas und Timotheus dankten für sie. Und dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat in der Heiligung. Die Seligkeit in der Heiligung. Was heißt Seligkeit? Selig sind die Leidtragenden, selig sind, wir kennen die Bergpredigt, die Seligpreisungen und so weiter. Das Wort selig kann auch übersetzt werden, glücklich, überglücklich, glückselig, zufrieden, aufwärtsblickend, erlöst, eben befreit. Die Thessaloniker waren als Erste eben dort, Thessalonik, zur Seligkeit, zur Glückseligkeit, zur Friedfertigkeit, Freude und was alles da inbegriffen ist, erwählt. in der Heiligung. Da komme ich nochmal zum Punkt. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Trachtet, strebet nach der Heiligung. Nicht in Gesetzlichkeit, sondern gebt euer Leben täglich eurem Heiland hin. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und Jesus schenkt uns die Fülle des Heiligen Geistes, wenn ich sage, hier bin ich, Herr, mach mit mir jetzt heute, was du willst. Nicht, was ich geplant habe, nicht, was mir bequem ist, nicht, was mir leichter ist, sondern Herr Jesus Christus, ich bin dein. Strebet nach der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit, an den Herrn Jesus Christus. Jesus ist die Wahrheit, einzige Wahrheit. Gott hat sie berufen durch unser Evangelium. Das apostolische Evangelium, das Evangelium Jesu Christi. Paulus hat nichts gepredigt, was nicht dem Heiligen Geist kam. Er lebte, mal am Anfang hat Jesus ihm sagen lassen, werde ihm zeigen, wie viel er zu leiden hat. Aber es soll ein Bote Jesu Christi sein. Meine Lieben, wir können auch in einem Missionswerk, wir können in einer Gemeinde uns der Heiligung entziehen. Einfach so mitschwimmen, mitmachen. Ja, es gibt eine Verkündigung, die sagt, ja, wenn ihr einfach zu unserer Gemeinde gehört, wenn Jesus wiederkommt, werden wir alle hochgehoben. Nein, das stimmt nicht, das ist unbiblisch. Jesus sagte, zwei werden mahlen, eine wird genommen, die andere wird bleiben. Zwei werden auf dem Felde sein, der eine wird entrückt, der andere nicht. Das heißt, nicht 50-50%, nein, damit sagt Jesus, jeder Mensch wird einzeln behandelt, ob er entrückt wird oder nicht. Die Gemeinde Jesu Christi ist wichtig, meine Lieben. Wenn wir wirklich in der Heiligung stehen, sind wir auch geneigt, in einer örtlichen Gemeinde aktiv mitzumachen. Nicht einfach da und dort ein wenig profitieren und das Eigenleben in falscher Frömmigkeit ausleben. Nein, sondern wer wirklich vom Herrn Jesus Christus erlöst ist, erfüllt ist vom Heiligen Geist, der hat ein brennendes Herz. Sie sind voll Liebe zu den Mitbrüdern und Schwestern. Wir können die Liebe zum Mitbruder und zur Mitschwester auch als Maßstab sehen. Paulus sagt ganz klar, ihr geliebten Brüder, er sagt ganz klar, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium. Wir haben am Anfang des Kapitels gelesen, dass die Gefahr bestand, dass jemand anders ihnen sagte, was die Entrückung bedeutet oder dass sie schon stattgefunden hat oder die Bedingungen. Und Paulus unterstreicht, wenn euch jemand sagt, dieser Brief, oder eben ein Brief wäre von Paulus, die falschen paulinischen Briefe, glaubt nicht, nehmt das nicht an. Also auch wenn ein Brief die Unterschrift des Paulus trug, es hat sein können, dass Fälschung ist. Wir leben in der Endzeit. Gläubige, die nicht in der Heiligung leben, die sich nicht erfüllen lassen vom Heiligen Geist, die nicht sich an das Wort Gottes halten, rennen heute dahin, dorthin, sie wechseln 20 Mal in ihrem Leben die Kirche oder Gemeinde, einmal sind sie Charismatiker, dann sind sie wieder ganz bibeltreue und so weiter, oder schlussendlich lutheranisch oder methodistisch oder baptistisch, wie das alles heißt. Und immer rennen sie umher oder dann hören sie, ja, da ist Christus. Dann machen sie Kilometer jeden Sonntag, um dorthin das Evangelium zu hören. Aber ein anderes. Denn das Evangelium Jesu Christi, sagt Paulus, unser Evangelium, das er verkündigt hatte. War das nicht überheblich? Bibelkritische Theologen sagen immer wieder, Paulus war sehr überheblich, und hat die Lehren gemacht, die schwer verständlich ist. Das hat sogar Petrus gesagt. Ja, aber durch den Heiligen Geist geöffnete Schrift verstehen du und ich, was das heißt, das wirkliche Evangelium, die Bibel, das Wort Gottes. Es ist wichtig, dieses Evangelium, das einzige biblische Evangelium, Jesus Christus nach der Bibel, nicht nach den menschlichen Auffassungen oder nach einem christlichen Film, wie es auch gibt. Es gibt falsche Jesus-Darstellungen. Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Also die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Jesus Christus hat die einzig große Herrlichkeit. Wir haben einen Gott, der über allem steht. Ist eine Herrlichkeit, als Paulus in den dritten Himmel versetzt wurde, sagt er, ich kann das mit menschlichen Worten nicht schildern. Es gibt in der himmlischen, in der göttlichen Herrlichkeit, in der Herrlichkeit Jesu Christi, ein inneres Empfinden, eine innere Gemeinschaft mit dem der Herrlichkeit. Das ist jene Herrlichkeit, die er am Kreuz offenbarte, wo er den Gehorsam war dem himmlischen Vater gegenüber, wo er sagen konnte, es ist vollbracht. Er konnte dem himmlischen Vater sagen, hier schließt mein irdisches Leben ab, aber ich habe vollbracht, wofür du mich beauftragt hast. Mein Lieben, das ist Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit für dein und mein Leben, dass einst der Herr sagen kann, du warst über wenigem treu. Ich will dich über vieles setzen. Wo er sagen kann, du warst verfolgt, ganz besonders in der antichristlichen Endzeit, die noch stärker kommen wird, ist noch nicht ganz da, müssen wir auch sagen. Was unser Hart, dass wir ausharren bis ans Ende, um Jesu Willen, gerade in den Leiden, in den Verfolgungszeiten, erleben wir eine Herrlichkeit Jesu Christi, die wir auf andere Weise nicht erleben können. Schwache und Feiglinge, die immer den geringsten Weg des Widerstands gehen, nicht klar sich zum Herrn Jesus Christus bekennen, erleben diese Herrlichkeit nicht. Das ist ein großes Manko. Diese Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, der wir teilhaftig sind, mit seiner unendlichen Liebe und Gnade. Wir erleben, wie er in seiner Herrlichkeit uns verherrlicht, weil er sich selber in uns verherrlicht. Johannes 17. meine Lieben, wie weit hast du die Herrlichkeit Jesu schon erlebt? Wenn wir sie erleben, haben wir eine ganz andere Stellung. Wir kämpfen nicht mehr um unser Leben. Wir kämpfen nicht mehr um unser Recht. Wir kämpfen nicht mehr, um gut dazustehen. Wir dürfen uns den Mitmenschen zeigen, wie wir sind. Unsere Vergangenheit darf in keiner Weise ein Geheimnis bleiben. Als mein Sohn im Buch Jesu Wirken der Gegenwart über meine Niederlagen schrieb, auch über meine Gefängniszeit, da haben viele Gläubige aufgemupst und haben gesagt, das kann doch nicht sein, das kann niemals den Herrn verherrlichen. Wir müssen uns auch vor der Welt so zeigen, wie wir sind. Jesus hat keinen einzigen Sünder verworfen und verurteilt, der zu ihm kam. Aber er hat die Heuchelei der Pharisäer und Schriftgelehrten, ihre Frömmelei mit dem siebenfachen Wehe verurteilt. Müssen wir einfach mal so sehen. Ne? Brauchen wir doch nicht immer fromme Worte zu den Leuten. Wir sind noch Menschen, du und ich. Wir haben keine Flügel. Heuchelei ist das Hindernis, dass wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zuerst erleben und erlangen. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Briefe von uns. Paulus ermahnt die Thessaloniker, wo eben Gefahr steht. Auch der Thessaloniker wartete, erstens, sie sollen fest sein, nicht zu wackeln, liebe Brüder. Und haltet euch an die Lehre. Sucht nicht immer fremde Lehren, neue Erkenntnisse. Wir dürfen auch ganz ruhig mal sagen in der Bibel, das und das verstehe ich nicht. Das ist besser als eine Falschauslegung. Wir müssen auch als Verkündiger, nicht als Gelehrte auftreten, die alles wissen. Ich muss immer vor jeder Predigt den Herrn flehen um Gnade, um Weisheit, weil ich eben nicht weiß. Und das wirkt durch den Heiligen Geist, dass er das Wort öffnet. Der macht's. Ihm gebührt allein die Ehre. Paulus, er war sicher noch vermehrt in dieser Richtung gefestigt, an das Evangelium sich halten, wo die Thessaloniker zur Bekehrung, zur Wiedergeburt, zur Befreiung geführt hat. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade. Der tröste eure Herzen und stärke euch in allen guten Werken und Worten. Meine Lieben, wir sehen hier am Schluss dieses Briefes. Mittelpunkt ist der Herr Jesus Christus. Er, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt hat. Er hat uns geliebt, er hat seinen Sohn in die Welt geschickt, sein Liebstes, und uns einen ewigen Trost gegeben, nicht einen zeitlichen, einen ewigen Trost. Ein ewiger Trost, wenn er denn in unserem Herzen liegt, durch Jesus Christus, verankert durch den Heiligen Geist. Dieser ewige Trost, der hält uns fest, und gibt uns Hoffnung, eine gute Hoffnung durch die Gnade, auch wenn es durch schwere Trübsale geht. Die Hoffnung durch Gnade, nicht eigenes Verdienst. Der tröste euch in ihr Herzen und stärke euch in dem guten Werk und Wort. Der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Wort, Werk und Wort. Das heißt, die Thessaloniker, obwohl sie eine vorbildliche Gemeinde waren, ihre Liebe und ihre Treue, ihre Gastgeberfreudigkeit, war ja dort in der ganzen Gegend bei allen Gläubigen bekannt. lesen wir im 1. Thessalonicher Brief. Diese Gemeinde gibt er das Rezept, dass sie getröstet werden in ihrem Herzen. Das bedeutet, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, auch wir Gläubige, du und ich, haben diesen göttlichen Trost vom Herrn Jesus Christus und dem himmlischen Vater immer nötig. Seien wir nicht selbstsicher. Seien wir doch vom Herrn Jesus so abhängig. Er hilft uns, er gibt uns. Aber es ist nicht einmal mein Glaube, dass er hilft, dass meine Hilfe ist. Sondern der Herr Jesus selber, sein Wirken, seine Liebe, ja, alle seine Eigenschaften, seine Herrlichkeit, das ist mein Trost. Ich habe oft Menschen gesehen, die haben gesagt, wenn es ihnen gut ging, ich habe Glauben, 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 Glauben. Sie glaubten an das und sie glaubten an das. Wenn alles dann zusammenfiel, woran sie glaubten, blieb ihnen eben nichts. Wir müssen nicht an etwas glauben, sondern wir müssen an den Herrn Jesus Christus glauben, an den allmächtigen Herr und Gott. Und dann sind wir getröstet, wir sind durchgetragen. Aber unser Herz, meine Lieben, wir brauchen Trost. Wir brauchen himmlischen Trost. Aber der Herr gibt es den Seinen. Er gibt es nicht jenen, die einfach im Eigenleben leben, ihre Vorteile suchen, lügen und betrügen. Nein, er gibt diesen Trost den Seinen, die wirklich die Heiligung durch den Heiligen Geist ernst nehmen und eben in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus leben und eine lebendige Hoffnung haben. Der tröste euch. Meine Lieben, der stärke euch. Dieser Trost und diese Stärkung bleibt uns erhalten, auch wenn es durch die allerschlimmsten Verfolgungen geht. Dieser Trost, diese Stärkung bleibt erhalten, auch wenn es durchs Todestal geht. Ich hatte in meinem Leben auch Momente erlebt, wo alles ausgeschaltet war, mein Verstand, mein Empfinden, ja, wo man nur noch schwebt, auf an Jesus gehalten wird, getragen wird. Mit arme Lazarus, das ist immer so etwas Schönes, der wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß, das heißt zum Vater des Glaubens, an den Ort, wo der Vater des Glaubens Abraham ist, wurde er hingetragen. Und dort werden wir entschlafen sein, dann plötzlich kommt der Posaunenschall, Jesus kommt wieder, sicher für alle unerwartet. Ein praktisches Beispiel hierfür. Man hat gesagt, man hat diesen Wirbelsturm erwartet, aber er kam doch unerwartet und früher als erwartet und heftiger. So wird es auch sein, mit der Wiederkunft Christi. Die kommt ganz plötzlich. Lernt von den 5 Jungfrauen, die kein Öl in der Lampe hatten, die es vor verschlossene Tür kam, die es zu spät gab. Kehre heute um. Denke nicht, ja, jetzt lebe ich noch ein wenig in meiner Lust und Freude und nachher bekehre ich mich dann schon mal richtig. Aber zuerst hat mir einmal jemand gesagt, will ich noch meine Jugend genießen. In Jesus Christus genießen wir das ganze Leben. Ich freue mich auf die ewige Herrlichkeit. Aber das wird Herrlichkeit sein. Hat einen Vorgeschmack bekommen. Ich freue mich darauf. Aber nicht weniger danke ich meinem Heilen für jeden Tag, wo ich noch in dieser Welt leben darf. In Schmerzen, Trübsalen, in Schwachheit mehr und mehr. Aber wenn wir ihm leben, ist unsere Arbeit oder unsere nicht mehr arbeiten können, nicht vergeblich im Herrn. Er schenkt Ewigkeit. Seid euch bewusst, Jesus wirkt. Er ist der Herr, ihm gebührt die Ehre. Und er gibt uns eure Herzen stärkt und das Herz öffnet. Wir wollen danken. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und loben und beten den heiligen Namen, der über allen Namen steht, an. Du bist wunderbar und herrlich. Ja, du gibst uns Gnade. Es ist nicht unser eigen Verdienst, sondern deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass dein Blut vergossen. Hilf uns, dass wir das nicht einfach leichtfertig missbrauchen, dein Blut, sondern dass wir unser Leben dir weihen. Denn du hast uns mit deinem Blut teuer erkauft, sagt das Wort. Und dass unser Leben dir geweiht ist, Herr, für Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, dass du uns auch durch die schwersten Prüfungen und Trübsalen hindurchträgst. Ja, du liebst uns, du bringst uns zum Ziel, aber du machst vorher frei. Herr, du siehst auch die Gebundenen hier, die so sehr gebunden sind an sich selber oder ans Geld oder an ihre eigenen Sachen und Familie. Herr, schenke du Befreiungen. Ich bitte dich um dein gnädiges, mächtiges Eingreifen. Und segne alle, die diese Botschaft durch CDs hören werden. Segne sie, bewahre uns alle und stärke uns. Ja, du führst uns auch die härteste Trübsal hindurch. Wir danken, Herr, dass du selber die Tage verkürzt, um deiner Auserwählten willen, weil sonst niemand selig würde. Nicht wir sind Helden, sondern du bist der gnädige, allmächtige Herr und Gott. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, komme bald. Aber befreie und erlöse noch viele Menschen in der Zwischenzeit. Mach uns jedes Einzelne zu lebendigen Zeugen für dich. Amen.